Also wenn man hier wirklich an verschiedenen Stellen ist, man fühlt sich wie im Urlaub.
Man kann gestalten, kann den Wald wahrnehmen und jeden Tag auch genießen.
Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
Mit Maria Backer. Ganz herzlich willkommen zur Förderbande, dem Podcast, in dem wir ja immer wieder kleine und große Schätze zutage fördern wollen. Schätze, die selbstverständlich zu unserem Land, zu Nordrhein-Westfalen dazugehören. Manchmal aber auch Schätze, die abseits der Wege liegen und da noch so ein bisschen vor sich hin schlummern, weil nicht direkt sichtbar ist, dass es sich hier um etwas ganz Besonderes handelt. Für den Ort, um den es heute gehen soll, gilt beides gleichzeitig. Ein Teil davon ist nämlich weit über die Grenzen Nordrhein-Westfalens bekannt. Nicht zuletzt, weil da das ein oder andere Gipfeltreffen stattgefunden hat.
I'm very glad to record that one of the irreversible changes for the better in my lifetime has been in the relationship between the United Kingdom and Germany.
Ja, Queen Elizabeth war schon in sehr jungen Jahren zu Gast auf dem Petersberg. Dann war der Schah von Persien da, Leonid Brezhnev war da und
by our celebrations in other parts of our country and the world confer glory and hope to newborn liberty.
Auch Nelson Mandela war da. Staatsmänner und Frauen aller Länder waren also da. Ganze Abkommen heißen ja nach dem Petersberg. Er ist für die Bundesrepublik Deutschland ein politisches Großgewicht. Aber dieser Berg bei Königswinter ist mehr als sein prominentes Plateau auf 335 Metern Höhe. Der Petersberg ist eine Entdeckung für alle Sinne. Und wenn man möchte, wird er sogar zur Zeitreise, die weit über die politischen Größen der vergangenen 100 Jahre reicht. Wir sprechen heute über den Petersberg als nationales Naturerbe. Und darum ist heute Thomas Hertel von der NRW-Stiftung mit dabei, Forstwissenschaftler und, Herr Hertel, Hüter des Naturerbes oder wie heißt das offiziell?
Nationales Naturerbe.
Und Sie sind der Hüter?
Des Erbes, kann man sagen.
Ja. Okay, ja, wunderbar. Mit einem Erbe ist es ja immer so eine Sache, man bekommt was, aber es ist nicht einfach ein Geschenk. Man muss Dinge regeln. Wie ist das beim Nationalen Naturerbe?
Das kann man gut auch übersetzen. Das ist im Nationalen Naturerbe ähnlich. Wir haben dann nicht nur Schätze, sondern auch ein paar Altlasten mit übernehmen müssen. Und wie beim Erbe im normalen Leben kann man sich's da auch nicht aussuchen. Entweder man nimmt es oder man schlägt es aus. Und wir haben uns entschieden, es zu übernehmen und für die Nachwelt zu erhalten.
Und es hängen ja immer so Aufgaben mit dran. Sind die immer gleich? Es gibt ja verschiedene Formen von nationalem Naturerbe. Sind die immer identisch?
Es sind sehr verschiedene Lebensräume, also kleinere. Wir haben Flächen am Niederrhein, die Pionierhafen waren. Wir haben aber auch große Flächen, die Droheide bei Düren, die große Offenlandflächen haben. Oder eben auch Waldnaturerbeflächen, die stark oder hauptsächlich nur von Wald geprägt sind.
Und Sie sollen es vor allen Dingen erhalten? Oder was ist der Auftrag für diese Erbeflächen?
Ziel ist, das dauerhaft zu erhalten und auch weiter zu vererben an die nächsten Generationen. Das ist eine Daueraufgabe, also wirklich im Idealfall unendlich.
Wow. Es gibt eine ganze Menge solcher Flächen des Bundes, denn diese Flächen haben ja früher dem Bund gehört. Insgesamt sind das 156.000 Hektar. Das ist so groß wie Gran Canaria oder es ist so groß wie etwas mehr als zweimal die Hansestadt Hamburg oder fast so groß wie Hamburg und Berlin zusammen oder 60% des Saarlandes oder 218.487 Fußballfelder. Das nationale Naturerbe am Petersberg ist 92 Hektar groß, also knapp 130 Fußballfelder. Ist das viel oder wenig, Herr Hertel?
Das ist beides zugleich. Das ist wenig, wenn man betrachtet oder bedenkt, dass die großen Naturerbeflächen, gerade im Osten Deutschlands, große alte Truppenübungsplätze, Tausende von Hektar groß sind. Aber für den Ballungsraum im Rheinland und für die Besonderheiten des Siebengebirges ist das schon wieder eine große Fläche, weil wir da sonst von sehr schmalen kleinen Flussstücken reden, die sonst betrachtet werden müssen im Naturschutzgebiet. Und wir haben hier eine große zusammenhängende Fläche im Naturschutzgebiet.
Was ist denn eigentlich das Besondere am Petersberg und am nationalen Naturerbe dort?
Also wenn man von Weitem, also auf dem Nachtigallental von Königswinter zum Beispiel, raufschaut auf den Berg, sieht man erstmal grünen Wald und obendrauf das Hotel. Sehr schön. Das heißt, der Blick geht eigentlich immer aufs Hotel und auf das Plateau. Aber was sich unter dem grünen Mantel so versteckt, an Vielfalt, an tollen Sachen, das sieht man erst gar nicht.
Und was sind die größten Herausforderungen, würden Sie sagen?
Die größten Herausforderungen sind, das zu erhalten und gleichzeitig den Menschen nicht auszusperren. Also den Naturraum erfahrbar zu machen, den zugänglich zu lassen, aber gleichzeitig nicht zum Rummelplatz verkommen zu lassen.
Die NRW-Stiftung macht diese Arbeit ja nicht alleine. Sie haben sozusagen immer Verbündete, die mit dabei sind. In diesem Falle ist es die biologische Station vor Ort. Und ich habe mich vor kurzem mal umgesehen auf dem Petersberg und ich war in Begleitung einer echten Fachfrau für diesen Berg.
Förderbande unterwegs.
Barbara Bouillon ist mein Name. Ich bin stellvertretende Geschäftsführerin der Biologischen Station im Rhein-Sieg-Kreis und dort für alles, was Botanik betrifft, zuständig.
Ja, wir sind dann also unten losgelaufen, unten am Berg. Und es war wirklich beeindruckend, dass Barbara Bouillon mir an jeder Biegung etwas erzählen konnte, was ich alleine vermutlich überhaupt nicht so gesehen hätte.
Wir gehen halt hier jetzt im Moment den Königswinterer Bittweg hoch. Wir sind also auf der Westseite vom Petersberg. Und wenn man sich hier die Rotbuchen anschaut und vor allen Dingen die unteren Teile der Rotbuchen, dann fällt einem auf, dass die sehr viele Knubbel haben, dass die unten verdickt sind, dass die nicht schön gerade gewachsen sind, dass man immer wieder mal so, ja, Knorzen eigentlich hat. Und das sind tatsächlich Relikte der früheren Rahmholzwirtschaft. Die sind seit wahrscheinlich etwa 1850 nicht mehr eingeschlagen worden. Und früher wurden sie aber eben regelmäßig so in etwa einen Meter Höhe geköpft. Und dann hat sich natürlich unten die Basis verdickt. Und man sieht einfach noch diese überwachsenen, mehrstämmigen Stockausschläge jetzt anhand dieser Knubbel und Knorzen. Und es gibt ein ganz eigentümliches Waldbild. Das sind alles Charakterbäume.
Ja, sagt Barbara Bouillon, die Vegetationskundlerin ist und auch schon viele Jahre bei der Biologischen Station im Rhein-Sieg-Kreis arbeitet. Über ein paar Stichworte, Herr Hertel, würde ich gerne mit Ihnen sprechen, die Frau Bouillon da gesagt hat. Unter anderem hat sie ja die Charakterbäume genannt und dass es ein Erbe der Rahmholzwirtschaft ist. Das war bis ins 19. Jahrhundert offenbar eine ziemlich prägende Angelegenheit und das hat damit zu tun, dass in der Gegend viel Wein angebaut wurde. Können Sie den Zusammenhang kurz erklären?
Natürlich. Diese Rahmholzwirtschaft ist eine der Besonderheiten am Petersberg, im Siebengebirge im Allgemeinen, aber hier eben auch, dass die Weinbauern, die Winzer, früher eben sehr kleine Flächen bewirtschaftet haben und eigenständig im Wald regelmäßig Stecken geerntet haben, um ihre Weinpflanzen anzubinden. Das wurde also wirklich mit Holz gemacht, mit einfachsten Mitteln und das in sehr kurzen Abschnitten. Das heißt, bis so ein Stecken gewachsen ist, dauert es ja nicht so lang. Das heißt, 5 Jahre vielleicht hat man gewartet und dann wurde er wieder abgeschnitten. Die immer die besten rausgesammelt.
Immer vom Baumstamm weg.
Vom Baumstamm in einer, sagen wir mal, ergonomisch guten Höhe. So 90 cm kann man sich vorstellen, da kann man gut schneiden. Das ist sozusagen in Griffhöhe. Da braucht man sich nicht bücken oder groß hochklettern in die Krone. Deswegen waren das eben ganz spezielle, man würde eher sagen Büsche, wenn man so von der Optik her sprechen würde.
Das heißt, wenn man da vor, weiß nicht, 150 Jahren durchgelaufen wäre, hätte man auch eher eine Buschgegend gehabt eigentlich.
Ja, so musst du dir das wahrscheinlich vorstellen. Das sind also natürlich nur gewisse Flächen, aber die dann wirklich eher einen Buschcharakter hatten. Ja.
Jetzt heißt es ja, wir reden über ein nationales Naturerbe. Ist das denn jetzt hier eigentlich ein Naturerbe oder ist es eigentlich ein Kulturerbe?
Es ist beides immer. Das ist Kulturlandschaft. Das ist in Deutschland eigentlich überall so.
Fühlt sich an wie Natur, ist aber nie nur Natur.
Ist nicht nur Natur, aber die Natur ist ja vielgestaltig durch die menschlichen Eingriffe und entwickelt sich auch sehr schnell und dynamisch wieder so weit, dass man das gar nicht als Mensch so wahrnimmt, dass eigentlich da Generationen vor uns Leute sehr viel gearbeitet haben und sehr stark Gestalten eingegriffen haben. Und gerade im Wald hält sich halt die Arbeit vor 150 Jahren, ist heute immer noch sichtbar. Das wäre in der Landwirtschaft nicht so zu sehen.
Und was ist vor 150 Jahren passiert? Weil es heißt, die Bäume sind so alt, dann sind sie einfach weiter gewachsen?
Genau, das war sozusagen das Ende, was viele Gründe hatte, dass es eben die Arbeit sich nicht mehr gelohnt hat dort im Berg, dass einfach das aufgegeben wurde, zu mühsam wurde oder andere Möglichkeiten bestanden, den Wein anzubinden. Oder eben auch der Wein, wie es ja in Königswinter dann war, auch diese Weinberge aufgegeben wurden. Dann sind die einfach weitergewachsen, die Bäume. Und die werden natürlich dann, so eine Buche wächst halt immer wieder zu einem richtigen Baum heran.
Was ich wirklich sehr rührend fand auch auf der Wanderung am Petersberg, der Buchennachwuchs steht da schon parat. Das war so ein bisschen wie so kleine i-Dötzchen sehen diese jungen Bäume aus.
Ja, ist auch so, ne? Das ist der Kindergarten. Die müssen sich jetzt auch gegenseitig so ein bisschen erziehen und so ein bisschen hochdrücken. Aber natürlich je nachdem, wie dicht es oben drüber noch ist, ne, also wie gut die Buche oben das Kronendach zumacht, können die auch durchaus erstmal 20, 30, 40 Jahre so in dieser Position quasi verharren. Wachsen also so gut wie nicht. Also muss man die wirklich Mikroskop nehmen, um da einen Jahreszuwachs zu sehen. Und wenn dann wirklich Licht kommt, weil eben so ein alter Feld oder Licht genug wird, dann fangen sie an zu schießen.
Ich wusste das nicht und ich hätte die auch nicht erkannt als schon Buchentriebe. Aber das ist echt speziell für die Buche, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Buche hat die Fähigkeit, deswegen ist sie auch so durchsetzungsfähig, kräftig, dass sie lange Zeit auch im Dunkeln oder in einem Halbschatten ausharren kann. Sie verträgt also sehr viel Dunkelheit. Und dann, wenn die Chance da ist, dann wächst sie los. Mhm. Dann geht es sozusagen, gibt sie Gas.
Ist ein Vorteil gegenüber anderen Bäumen, die
da sind. Die anderen, wenn ich mal jetzt die ganz normal die Eiche nehme oder auch spezielle Baumarten wie den Ahorn zum Beispiel, die Esche, die brauchen also auch in der Jugendphase schon sehr viel mehr Licht und vergehen deswegen dann im Schatten wieder sehr schnell, sodass die Buche als einzige übrig bleibt und mehr warten kann auf die Situation oder die Gelegenheit, die sich dann vielleicht mal bietet.
Es stehen ja nicht nur Buchen dort im Wald, aber es ist schon ein Buchenwald. Was ist das sonst für eine Mischung?
Die Buche ist überwiegend, das heißt über 90% Buche. Im Naturwald sind immer Baumarten auch dazwischen. Das heißt mal ein Ahorn, vielleicht in feuchteren Ecken auch mal eine Esche. Eiche natürlich, Hainbuche, das sind so die Baumarten, die dort natürlich vorkommen. Natürlich noch so Spezialitäten wie die Elsbeere zum Beispiel als trockenlebende oder wärmelebende Baumart. Aber diese Mischbaumarten brauchen immer dann spezielle Situationen, wo sie halt einen gewissen Vorteil haben gegenüber der Buche. Zum Beispiel trocknere Ecken, felsiger, vielleicht auch feuchter oder beschatteter. Das gibt also so kleinräumige Unterschiede, wo dann eben auch mal besondere Baumarten wachsen können, neben der Buche.
Und es gibt eine Menge umgefallener Hölzer oder umgefallener Bäume, die ich auch gesehen habe, das Totholz, das ja auch total wichtig ist, gerade weil es für Arten wichtig ist. Aber ist auch gar nicht so ungefährlich, oder? Weil eine andere Sache, die indirekt, die Barbara Boyan auch schon angesprochen hat, wir waren auf dem Petersberger Bittweg. Und da geht eben ein Prozessionsweg hoch. Da sind in regelmäßigen Abständen Steinkreuze, Wegekreuze, also wo dann früher die Menschen offenbar kurz innegehalten haben, vielleicht eine Kerze aufgestellt haben. Gehören die eigentlich auch zum Naturerbe? Also gehören die auch zu dem, wofür Sie jetzt Schutz garantieren müssen?
Also die Bittwegstation, diese Wegekreuze haben wir natürlich mitgeerbt. Die haben wir als Teil dieser Flächen mit übernommen. Das ist natürlich eine gute Verbindung zwischen den naturräumlichen Highlights und auch alter Kultur, die dort vorkommt, die wir erhalten können. Das heißt, für die Stiftung ist das auch eine ideale Verbindung, die auch plakativ ist, dass wir Naturschutz betreiben und aber Heimat und Kulturpflege. Und das ist halt so ein Punkt, wo wir auch Kulturpflege einfließen lassen können. Und natürlich kümmern wir uns dann auch zukünftig um diese Wegestationen.
Diese Steine hatten es nicht weit. Die kommen aus den Steinbrüchen dort direkt am Berg. Bis ins 19. Jahrhundert wurden da ja Steinbrüche betrieben. Und ich habe gelesen, dass die auch besonders wichtig sind für das Naturerbe. Warum?
Also es ist ja auch wieder sehr vielgestaltig. Diese Steinbrüche haben natürlich heute eine hohe Bedeutung als Lebensraum für diverse, also für Vögel, aber auch für Eidechsen, für auch Pflanzen, die diese speziellen, sagen wir, extremen Lebensräume brauchen. Aber die sind natürlich auch für die Naturgeschichte des Siebengebirges Norddeutschlands wichtig, weil an dieser Stelle der Verschönerungsverein für das Siebengebirge auch am Petersberg durch Aufkäufe dieser Flächen die Steinbruchtätigkeiten beendet hat und unterbunden hat und somit den Berg an sich erhalten hat.
Man sieht die Steinbrüche vom Weg aus gar nicht. Dann denkt man, wo sind sie denn jetzt? Aber man soll auch lieber nicht danach suchen wahrscheinlich.
Genau, das ist auch das kleine Problem, sage ich mal. Die wirklichen Naturschätze sind deswegen Naturschätze, weil nicht ständig tausend Leute drauf und drum rumlaufen, sondern weil sie auch ein bisschen versteckt sind und, sag mal, in der Ruhe wirken können.
Vielleicht können wir an der Stelle mal kurz klären, was der Unterschied eigentlich ist zwischen einem nationalen Naturerbe und einem Naturschutzgebiet. Gibt es einen?
Es gibt einen. Also die Naturschutzgebiete sind wirklich öffentlich-rechtlich gesicherte Flächen. Das Siebengebirge ist ein großes Naturschutzgebiet. Also der Petersberg ist ein kleiner Teil davon. Das nationale Naturerbe besteht aus hochsensiblen und wichtigen Flächen, naturschutzfachlich, und sind meist, wie auch am Petersberg, Teil von Naturschutzgebieten. Sind nochmal eine spezielle, besondere Form, wir können sagen, ein Naturschutzgebiet mit Auszeichnung.
Ah, okay.
So ein kleines Schleifchen oben dran.
Genau, ich sehe es gerade vor mir. Eine Sache, die ich extrem spannend finde, auch am Petersberg, nicht nur zu wissen, dass es ein nationales Naturerbe ist, sondern dieses Erbe da drin nochmal sich vorzustellen und dass es so eine Zeitreisenmöglichkeit gibt. Sie haben es vorhin auch schon angedeutet, denn diese Steinbrüche, die sind ja optisch meinetwegen fast verschwunden, überwuchert von Moos, Laub und Bewuchs, aber eigentlich sind die ja noch eine vergleichsweise junge Angelegenheit historisch. Ich würde vorschlagen, wir machen mal einen großen Satz und gehen mal roundabout 350 Millionen Jahre zurück.
Wir stehen hier in einem Flachmeer, relativ küstennah zwar, aber es ist ein Flachmeer und es haben sich Sedimente gebildet, sehr mächtige Sedimente. Das ist das, was wir heute das Rheinische Schiefergebirge nennen. Und das Rheinische Schiefergebirge bildet auch im Siebengebirge den Grundsockel. Und da hinein hat sich dann etwa vor 30 Millionen Jahren so eine Bruchzone entwickelt, so eine Schwächung, sage ich jetzt mal, in der Erdkruste. Da ist der Rhein so ein bisschen eingebrochen oder das, was wir heute Rhein nennen. Und entlang dieser Bruchzone entwickelte sich Vulkanismus. Und das ist das, was heute eben das Siebengebirge darstellt. Und dieser Vulkanismus, der begann etwa vor 30 Millionen Jahren, ging etwa bis, ich glaube, 23 Millionen Jahren, so dieser Zeitraum. Und in der Zeit hat es diverse Ausbrüche gegeben oder manchmal eben auch nur, dass Vulkanschlote aus der Magmakammer in eine bestehende Trachyttufdecke, die aus dem früheren Ausbruch vorhanden war, hineingedrückt wurden. Und das Ungewöhnliche am Siebengebirge ist, dass es eben sehr viele unterschiedliche Vulkangesteine nachher gab.
Ja, ziemlich schweißtreibende Angelegenheit, so ein Berg für die Natur. Und da sind ja bis dahin noch überhaupt keine Menschen in sich, ne? Also die sich jetzt um Trachyt, Latit oder Basalt, wie ich gelernt habe, was es da alles gibt, scheren. Aber die Menschen kommen dann bald, davon zeugt ja eben auch der Berg. Die alten Römer haben offenbar schon Steine geschlagen an der Stelle. Also sie haben dann ganz schön altes und steiniges Erbe, das die NRW-Stiftung jetzt in Obhut hat, Herr Hertel.
Ja.
Wann sind denn dann da mal Menschen hingekommen? Also das waren ja schon vor den Römern auch Menschen dort.
Also die ältesten menschlichen Funde sind wahrscheinlich keltischen Ursprungs in Ringwall oben. Die ist ja als Fliehburg genutzt worden, der Berg, also dass man sich zurückziehen konnte bei Bedrohung. Der ist in Teilen sogar noch sichtbar. Man kann das also unterhalb des Plateaus noch sehen. Dann kamen im Hochmittelalter verschiedene Mönchorden oben, haben dort auch gelebt, also als Eremiten, dann später auch richtig als Klostergebäude, eine Kapelle, eine Kirche gebaut. Heute ist ja noch eine Kapelle immer noch zu sehen und diese verschiedenen Bittwege, die hochgehen, unter anderem der von Königswinter, der bedeutendste, zeigen ja auch, dass ständig auch Prozessionen hochliefen auf dem Berg und auch heute immer noch laufen. Also es gibt auch eine Prozession im Jahr, die hochgeht. Das heißt, eine kontinuierliche Nutzung, auch spirituell konnotiert, die auf dem Berg hochläuft.
Das ist gar nicht so weit weg von der Idee, dass sich da politische Größen treffen, um über gewichtige Dinge, die gerade die Welt bewegen, nachzudenken und Lösungen zu finden, oder? Ich habe das Gefühl, dass dieser Berg ein guter Ort ist dafür.
Ich denke, das ist ein Grund, dass man so unterbewusst das mitnimmt. Man hat ja natürlich einen grandiosen Ausblick und ist ein besonderer Ort. Das ist auch sicherlich für politische Entscheidungen nicht nachteilig.
Ja, es ist eine Erhabenheit, die da von dem Petersberg oben ausgeht, wenn man da oben mal ist. Für welche Tiere, abgesehen mal jetzt davon, dass es für Menschen attraktiv ist, für welche Tiere ist denn die Gegend und das nationale Naturerbe am Petersberg besonders interessant?
Also wir haben bei den Tieren vor allem, sagen wir mal, die der Bevölkerung sehr vertraut sind, sind der Uhu und auch der Hirschkäfer, die im Siebengebirge vorkommen und auch am Petersberg hin und wieder gesichtet werden. Der Uhu braucht diese Steinbrüche, diese alten, das ist für den Lebensraum zum Nisten und das Jagdgebiet. Der Hirschkäfer wiederum braucht alte Eichen, braucht Mulm zur Entwicklung und beides ist am Petersberg vorhanden, sodass diese beiden Tierarten da gute Möglichkeiten haben.
Sie haben es ja gerade beschrieben, der Uhu braucht im Grunde eine völlig andere Gegend als der Hirschkäfer zum Beispiel. Beide finden am Petersberg ein Zuhause. Warum? Weil Offenland und Wald sich da sozusagen die Hand reichen?
Da reicht sich viel die Hand. Unter anderem Offenland, die Mondscheinwiese. Wir haben alte Waldbestände. Wir haben also alte Bäume mit viel Höhlungen, mit Fehlern, wenn man so will, die aber sehr positiv wirken. Wir haben in Randbereichen diese alten Obstwiesen. Wir haben ja Weinbergsbrachen, wir haben diese Steinbrüche, wir haben ganz vielgestaltige Felsformationen, ein bisschen lichtere Ecken im Wald, ganz verschiedene Lebensräume.
Sie haben ja eben schon die Mondscheinwiese genannt als Beispiel für Offenland am Petersberg. Ich finde, es ist ein sehr romantischer Ort. Ich war da auch mit Barbara Boyon von der Biologischen Station im Rhein-Sieg-Kreis und auch sie wurde da regelrecht schwärmerisch.
Wir haben hier die Mondscheinwiese und die zeichnet sich durch einen wunderschönen alten Eichenbestand aus. Es sind Traubeneichen und es sind sogenannte Huteeichen. Die haben einen ganz tiefen Kronenansatz. Die haben also immer freigestanden. Man sieht das, dass die wirklich Platz hatten, um ihre Kronen auszubreiten. Und die Fläche wird seit jeher mit Schafen beweidet. Heißt auch tatsächlich ein Teil in der Gemarkung an der Schäferswiese. Finde ich ganz witzig. Und es sind halt wirklich sehr alte Bäume, die sicherlich auch einen richtig schönen Totholzanteil in den Kronen mit drin haben und die einfach den Charakter dieser Wiese ausmachen. Gerade wenn die im Frühjahr frisch austreiben, dann so ein helles Grün haben oder im Herbst mit der Herbstfärbung, sieht einfach traumhaft aus.
Besonders romantisch stelle ich mir das Ganze vor, wenn da dann gerade die Schafe drauf weiden und diese Wiese mähen ja im Grunde. Das haben Sie auch gerade schon beschrieben, Herr Hertel, aber die Idylle bräuchte ja nicht den besonderen Schutz, wenn es nicht auch Gefahren gäbe. Was ist denn die größte Gefahr für zum Beispiel die Mondscheinwiese, für die Arten dort?
Es gibt eigentlich zwei Punkte. Das eine wäre eine intensive landwirtschaftliche Nutzung. Neben dem Zuwuchern, das ist natürlich auch eine Gefahr, aber die intensive Düngung und das mehrmalige Mähen im Jahr, das wäre eine Gefahr. Und die zweite Gefahr ist ganz klar eine Übernutzung durch den Menschen als Freizeitobjekt. Sag mal jetzt das Picknick, das Vermüllen, das Kreuz- und Querlaufen, Hundeauslauf, das beeinträchtigt einfach diesen Lebensraum. Mhm. Und das ist ein ganz großes Ziel der Stiftung, dass halt zu verhindern und die Entwicklung in extensive, schonende Richtung zu lenken.
Jetzt habe ich tatsächlich kein einziges Schild gesehen, das einem da so den Spaß verbieten würde. Sozusagen, legt euch hier nicht hin und knickt die Wiese um mit eurer Picknickdecke, nutzt die Bänke, das steht da nicht. Sollte man das mehr machen?
Ja, das ist auch so ein schwieriges Thema. Man kann natürlich 1000 Schilder aufstellen, das ist aber irgendwann zu viel. Im Siebengebirge gibt es unheimlich viele Wege. Es gibt aber auch ein Naturschutzgebiet, was klare Regeln mit sich bringt. Und das ist auch ein Wegegebot und auch eine Einengung auf gewisse Wege. Also die sind auch nicht alle Wege gangbar eigentlich. Das ist für den Besucher schwer zu erkennen. Aber wenn man sich schon mal nur an die Wege hält, ist man schon mal auf der richtigen Spur.
Und dann, darüber haben wir doch gar nicht gesprochen, es ist ja nicht nur der Mensch, der da eingreift, es gibt ja auch noch den Klimawandel. Der bringt auch am Petersberg vermutlich einiges durcheinander, oder? Wie zeigt sich das?
Also das ist dort wirklich deutlich sichtbar. Das ist das wirklich, kann man sagen, plakativ, wenn es jetzt nicht ein Problem wäre. Wir am Petersberg, würde ich sagen, schauen wir lieber, was heißt das Ganze? Die Buchen an den Südhängen zeigen starke Absterbeerscheinungen. Das heißt, lichten auf, die Kronen sterben ab und ganze Partien sterben ab, der Bäume, die immerhin 120, 160 Jahre alt sind. Das heißt, schon viel mitgemacht haben, viel gesehen haben, aber die letzten Jahre der Trockenheit und wir befürchten ja auch zukünftige trockenere Perioden, halten die nicht aus. Das heißt, wir hoffen jetzt, dass der Wald sich durch diese Möglichkeiten, diesen relativ einförmigen alten Bestand, dass der jetzt so sukzessive abstirbt, dass dann auch sukzessive unterschiedlichen kleinen Verjüngungskegeln, das heißt kleine Ecken, wo Pflanzen wachsen, dass sich da der Wald sehr vielgestaltig entwickelt und vielleicht auch mal ein paar andere Baumarten mit reinkommen, die Eiche zum Beispiel stärker Gewicht hat wieder und Vielgestaltigkeit einzieht.
Dass der Klimawandel Spuren hinterlässt, das ist natürlich auch Barbara Boyon aufgefallen. Und ihr war, glaube ich, ein bisschen mulmig dabei.
Ich hatte jetzt tatsächlich letztes Jahr auf dem Nachbarberg hier das Erlebnis, dass ich im Buchenwald stand, in einem wunderschönen Buchenwald eigentlich, und durchs Kronendach den Kölner Dom sah. Und ich dachte, ups, ich stehe eigentlich im Wald, ne? Ich sollte eigentlich ein geschlossenes Kronendach haben und ich kann den Kölner Dom sehen. Darf eigentlich nicht sein, nicht in einem Buchenwald.
Aber was ich jetzt lerne, Herr Hertel, ist, dass es eben eine sehr dynamische Situation ist. Das heißt, selbst so ein lichtes Kronendach, das ist zwar traurig in diesem Moment, bedeutet aber, okay, hier ist Veränderung oder lässt sich das so positiv nicht lesen?
Doch. Also ich würde erstmal positiv denken und würde auch sagen, dem Wald was zutrauen. Das Ökosystem Wald ist auch, hat flexible Punkte, ist sehr flexibel. Und gerade am Petersberg haben wir schon Baumarten wie die Eiche und auch die Elsbeere da, die eventuelle Lücken füllen können.
Wie kann man denn so Naturerbe bestmöglich schützen, wenn der Klimawandel ja auf ziemlich brutale Weise seine Zeichen hinterlässt? Und die Dürresommer, die wir hatten, haben diese Zeichen ja deutlich hinterlassen.
Ein Schutz ist für uns erstmal Stiftung ist Eigentum. Das heißt, wir sagen, wir schützen es durch, dass wir es besitzen. Für die Bürger im Land Nordrhein-Westfalen in dem Falle. Und haben ja den Auftrag vom Bund, wirklich im Wald den Prozessschutz zuzulassen. Das heißt, keine Nutzung, sondern einfach die natürlichen Prozesse ablaufen zu lassen. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass die Natur selber am besten weiß, was gut ist. Und auch schon immer auf Veränderungen des Klimas und vielleicht auch der Witterung reagieren konnte.
Außer wenn es um Offenland geht. Weil wenn man das nicht schützen würde, würde da ja Wald.
Offenland ist eigentlich eine Kulturfolge, also eine ganz offensichtliche. Und da muss der Mensch weiter wirtschaften. Und das versuchen wir halt, wie gesagt, sehr schonend und vorsichtig zu tun.
Und was können wir alle, wir Menschen, tun, um auf dem Petersberg die Schönheit zu bewahren?
Den Petersberg erfahren, also und damit sich, wenn man so will, sich in diesen Naturraum auch zu verlieben. Und wenn man das, ja, diese gewisse Liebe zur Natur entwickelt, dann ist man gleichzeitig auch so sensibel, von Sachen Abstand zu nehmen, die Schaden zufügen könnten.
Ich war ja jetzt im Winter da, das mit dem Verlieben hat trotzdem geklappt. Aber ich glaube, zu jeder Zeit gilt, die tollsten Geschichten liegen am Wegesrand. Man muss sie nur sehen, man muss gar nicht reingehen in den Wald. Man muss nur wirklich gut gucken. Und mir hat dabei natürlich Barbara Boyon unglaublich geholfen, wo ich einfach was Grünes gesehen habe. Da hat sie mal wieder so eine richtige Zeitreisen-Info drauf gehabt.
Das hier ist Schaboxkraut, was wir hier sehen. Das ist jetzt schon ausgetrieben. Das ist ein Hahnenfußgewächs, kriegt daher so gelbe Sternchenblüten etwas später im Frühjahr. Hat ein Knöllchen im Boden als Speicherorgan und nutzt immer die Zeit im Frühjahr, bevor das Laub, das Kronendach also völlig geschlossen ist und ist eine der ersten Pflanzen, die im Frühjahr anfängt zu treiben. Ist natürlich wie alle Hahnenfußgewächse giftig, aber so früh im Jahr, wenn es so ganz frisch ausgetrieben ist, durchaus essbar, da sind diese Giftstoffe noch nicht eingelagert. Und das war tatsächlich früher ein Hilfsmittel gegen Skorbut. Man hat die Pflanze gegessen, weil sie Vitamin C reich ist, als erste Frischkost, die man hatte. Man hatte halt sonst nichts anderes, kein Supermarkt in der Nähe mit Salat oder so. Ne? Und hat eben hier Mangelernährung durchaus bekämpfen können mit. Aber etwas später im Jahr, also spätestens dann, wenn sie blüht, dann hat sie schon die Giftstoffe eingelagert, wie viele Hahnenfußgewächse. Und dann sollte man es vermeiden.
Ja, unbedingt vermeiden dann. Also ich kann nur sagen, das nationale Naturerbe am Petersberg, das ist eine echte Entdeckung. Herr Hertel, haben Sie einen Wunsch für diesen besonderen Ort?
Also Ziel oder das wäre auch mein Wunsch, ist wirklich eine natürliche Waldentwicklung, die sehr vielgestaltig abläuft, die den Wald als das wahrnehmbar werden lässt, das er ist, nämlich ein unheimlich dynamisches, aber auch sehr vielgestaltiges Biotop und ihn als das nehmen, was er ist, nämlich ein Geschenk, was es zu erhalten gilt.
Für Barbara Boyon ist es ja ihr Arbeitsplatz, aber eigentlich ist es auch noch viel mehr. Ich glaube, dass teilt sie mit dem Geschenk?
Ach, es ist einfach diese ganze Landschaft, muss man sagen. Ne? Also wenn man hier wirklich an verschiedenen Stellen ist, man fühlt sich wie im Urlaub. Ne? Also es ist schon ein sehr, sehr schöner Arbeitsplatz. Ne? Ich sage immer, das ist so ein bisschen mein Wohnzimmer. Es macht einfach Spaß.
Das können Sie unterschreiben, oder?
Auf jeden Fall, ja. Das ist so. Ich habe den Beruf ja auch gerne ergriffen, weil es genau das, was Frau Bullion sagt, hat. Man ist in der Natur, man kann gestalten, kann den Wald wahrnehmen und jeden Tag auch genießen.
Thomas Hertel, Projektsteuerer oder auch Hüter für das nationale Naturerbe in der NRW-Stiftung. Toll, dass Sie uns erzählt haben vom Petersberg und dem Auftrag, den die Stiftung da angenommen hat für dieses nationale Naturerbe. Bestimmt sprechen wir noch mal über nationales Naturerbe miteinander, denn die Stiftung hat ja noch 7 weitere Naturerbeflächen und die sind alle ziemlich spannend. Also, danke Ihnen und danke an alle, die unseren Podcast hören. Empfehlen Sie uns gern weiter oder noch besser, machen Sie einfach mit bei der NRW-Stiftung. Mitglied im Förderverein zu werden, ist wirklich einfach. Alle Infos gibt's unter nrw-stiftung.de. Tschüss, bis zur nächsten Folge.
Das war Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.